Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Das letzte Mal sind wir zur großen Watch zusammengekommen, als in Russland die Krokusse begonnen hatten zu blühen. Da war Dmitri Nabokov schon in Kasachstan und heute, seit Mitte März, sind wir wieder vollzählig. Das Quartett ist versammelt. Markus Pölking, Thomas Lörs, Dmitri Nabokov und mein Name ist Stefan Schark. Wir sind hier am 7. April zur neuen Watch versammelt. Und Dmitri, wenn ich bei dir heute anfangen darf, du warst nämlich auf Reisen, du hast einige Zeit in Kasachstan verbracht. Wie war es mit der ganzen Familie, war dir unterwegs?
Ja, ja, ist interessant gewesen. Wie viel Minuten gibst du mir dafür?
Na, so viel du brauchst.
Ich mach mal so 5 oder so, ja. Weil so oft bin ich da jetzt auch wieder nicht. Also es ist ganz schön anders als Deutschland. Alle Probleme und alle Sachen, die ich an Deutschland bemängelt habe, sind wie weggewischt. Also ich werde nie wieder über Schlaglöcher meckern oder sonst irgendwas. Deutschland ist wunderschön, alles ist hier in Ordnung. Holland ist noch besser und Dänemark, aber ist egal. Deutschland ist ein echt tolles Land. So, ja. Kasachstan ist interessant, aber ganz schön kaputt. Ich war ja lange nicht da, Jahrzehnte. Ja, ich bin als Kind weg und jetzt wieder dahin. Und dieser krasse Vergleich, also das ist einfach, das ist ein Land, da hat man man hat ein kommunistisches Land übernommen und dann viel Geld drüber geschüttet. Und das Ergebnis ist, ja, Protzbauten, so richtig teure Häuser, SUVs, ey, so teure SUVs habe ich noch nie gesehen wie in Kasachstan. Also alle fahren die fettesten Jeep, Land Cruiser, weiß nicht alles, ne? Alles versammelt, die ganze Automobilindustrie weltweit dahin, ne? Also man könnte sagen, so das Durchschnittsauto ist ein Cadillac Escalade, ja, diese riesen Panzer aus den USA. Also das ist so das Auto in Kasachstan. Brauchst du auch, weil Schlaglöcher sind so tief wie, ja, ich weiß nicht, wie so der halbe Reifen, ne? Ja, in manchen Schlaglöchern, da stecken die so kleine Bäumchen rein, damit der so rausguckt und damit man da sieht, dass da ein Schlagloch ist, ne? Das ist der Hammer. Und dann musst du durch die Stadt fahren. Almaty ist 3 Millionen groß, ungefähr so Berlin. Aber nee, da sind so viele Menschen wie in Berlin, ist aber eigentlich so groß wie Hannover. So. Und völliger Verkehrskollaps. Du bist überall mindestens eine Stunde unterwegs, egal wohin du fährst. Durchschnittsgeschwindigkeit, ich weiß nicht wie, aber Höchstgeschwindigkeit ist 40 oder 50. Ne? Also du. Ja, und da, wo 2 Spuren sind, da fahren dann 4 und so weiter. Also, boah, ganz schön anstrengend. Auch hässlich, mega hässlich, dreckig. Also, ja. Aber man kann überall digital bezahlen. Alles ist sehr modern, guter Service. Ja, die sind so bei vielen Sachen auch weiter als wir. Aber ja, alles in allem sehr traurig zu sehen, dass bei Staaten, ja, wenn du Armee, Post, Strom, Gas, Wasser wegnimmst, es ist sehr, sehr schwer, ist obendrauf noch etwas richtig Wertvolles draufzusetzen, ja, was man in entwickelten Gesellschaften eben geschafft hat, zum Beispiel der öffentliche Raum, dass der, wenn alles nach kapitalistischen Mustern organisiert ist und der Staat die Korruption nicht in den Griff kriegen kann und den öffentlichen Raum nicht vor dem Eigentum, also vor diesem Kampf um Eigentum schützen kann, dass der einfach nicht vorhanden ist. In Kasachstan gibt es keinen öffentlichen Raum. Es gibt hier und da so Parks in der Innenstadt, aber außer diesen Vorzeigeparks, ja, stehst du eigentlich immer vor meterhohen Metallzäunen, ja, die das Eigentum schützen, also deine 4 Wände und dein Hausgrundstück, so, ne? Auf dem Hausgrundstück ist auch nichts, kein Rasen, nichts zum Spielen. Also das gibt eigentlich gar keine Häuser, es gibt nur Burgen. Das sind mini kleine Burgen, wo jeder sich vor dem Nachbarn und vor der Zivilisation, vor den anderen Menschen sich verteidigt. Alle haben Hunde in Zwingern auf ihrem Grundstück, Sicherheits, diese Kameras, alles und wie heißen diese, wo man so Code eingibt, wenn man wieder nach Hause kommt. Alarmanlage, ne? So heißt das. Also ein ganz schön anderes Leben. Du fährst einfach von Punkt A zu Punkt B, von einem Haus zum anderen Haus, zu Verwandten. Und dazwischen ist nichts, nur Straße und feindliche Straße mit feindlichen anderen Autofahrern. Und du musst dann jeden Quadratmeter, jeden Meter auf dieser Straße musst du erkämpfen. In einem Bürgerkrieg. Also ganz schön anstrengend und stressig, aber eine sehr dynamische junge Gesellschaft, sehr viele junge Menschen. Null muslimisch, komischerweise, und alle sprechen Russisch, fast alle. Die Differenz zwischen den Menschen sehr groß, von ganz arm bis ganz reich, riesengroß. Ja.
Wann warst du das letzte Mal da?
Vor 30 Jahren als Kind, ne?
Das überrascht mich jetzt. Ich dachte, du wärst zwischendurch nochmal hingefahren.
Nee. Hab nichts zu tun und mit Kasachstan. Ich bin da geboren, gewohnt habe überhaupt in Kirgisien. Da bin ich jetzt auch gar nicht hin, obwohl das mit dem Auto jetzt noch irgendwie 5 Stunden wären. Aber es hieß, an der Grenze gibt es Probleme. Und mit Zug oder sowas, Bus wollte ich nicht. Das macht man da nicht. Man fährt Auto. Und wir hatten auch ein sehr bequemes Auto. Das hätte ich schon genommen. Aber es hieß, ich würde Probleme kriegen an der Grenze. Ich habe ja auch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ne? Die hätte ich jetzt nicht vorzeigen müssen oder sowas. Aber ich wollte es nicht riskieren.
Dann lass uns doch mal Kasachstan einordnen, jetzt politisch in dem ganzen Spiel, in dem wir uns befinden. Denn Kasachstan ist einerseits ja auch so eine Art sicherer Hafen für alle die, die ein wenig Abstand von Russland nehmen wollen. Das haben wir ganz krass gesehen Ende 2022 bei Beginn der Mobilmachung, als alle sich dachten, noch, das kann man in Kasachstan aussitzen, weil die russischen Arme nicht so lang sind, dass sie nach Almaty reichen können. Jetzt habe ich zum Beispiel auch die Woche über einen ganz hervorragenden Stand-up-Comedian gesehen, einen Jakuten, der in
Georgien.
Bitte?
War der nicht in Georgien irgendwo?
Ich habe gelesen, jetzt Annette Werberger hatte dazu noch die Quelle angegeben, dass es ein Auftritt in Almaty gewesen wäre.
Ah ja,
okay. Denn ich fragte mich schon, ich hab erst nur den Auftritt gesehen und mir gedacht, der ist nicht in Russland. Das kann er nicht in Russland sagen, weil es war eine sehr, sehr, sehr gute Kritik am historischen russischen Imperialismus in Bezug auf Jakutien. Wie steht jetzt Kasachstan mit Tokayev da? Denn wir nehmen das Ganze ja durchaus als eine sanfte Opposition zu Putin auch immer wieder da. Er hat sich, wir kennen diese Scharmützel zwischen Putin und Tokayev, dass er Putin sich da in bester KGB-Manier immer geweigert hatte, den Vatersnamen von Tokayev richtig auszusprechen. Tokayev hingegen hat sich immer mehr nach China orientiert und in Petersburg gesagt, dass er diese Marionettenrepubliken Lugansk-Donetsk nicht anerkennt. Also wo steht Kasachstan heute?
Ja, wer genau Kasachstan? Tokayev, sein Clan. Machen wir mal alles, was wir wissen, der Reihe nach. Also erstens hat Kasachstan Gas, ja, die haben Ressourcen und sind dadurch unter dem chinesischen Schirm. So. Wir können ja gleich über dieses Video sprechen, ne, mit Lugovoy und das Russland, also über Nordkasachstan, Südkasachstan diskutieren. Aber es muss halt klar sein, Kasachstan ist nicht einfach ein Land, das Russland nach Belieben rumschubsen kann, sich nehmen kann, was es will, weil es muss dort auf die Interessen Chinas Acht geben. So. Und so viel man weiß, ist da die rote Linie der Chinesen. Ne? Die Russen hatten ja im Januar 2022 die goldene Gelegenheit, sich Teile von Kasachstan zu annektieren, haben es aber nicht getan. So, man kann darüber spekulieren, ob sie das nicht getan haben, weil ihnen das einfach taktisch nicht in den Kram gepasst hat, so kurz vor der Invasion in die Ukraine. Ob sie ihre Pläne sozusagen nicht so schnell genug ändern wollten oder konnten, oder ob das einfach politisch nicht in Frage kommt, weil man seinen wichtigsten Verbündeten, China, da nicht verprellen möchte. Ich glaube, ich hänge auch der zweiten Theorie an. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Kann es sein. Ich habe mich immer gefragt, ob die, als sie die Fallschirmjäger nach Kasachstan geschickt haben, ob die da im Grunde den Angriff auf Hostomel geübt haben.
Möglich, ja. Aber das war ja ziemlich so improvisiert, ne, damals. Also
ja, die genaue Genese weiß ich nicht mehr. Und was improvisiert ist und was möglicherweise auch nicht improvisiert, ich glaube, da blickt man auch nicht immer so schnell durch, ne?
Ja. Also wie erinnere ich mich dran? Ich weiß, dass Putin hat jemand hingeschickt. Ich weiß nicht, Bortnikow oder wen? Also zwei Leute hat er hingeschickt, den er traut. Ich glaube, Naryschkin und Bortnikow. Und die haben dann mit Tokajew was ausgedealt, also wie sie vorgehen, ne? Dass er der offizielle, ich weiß nicht was, der erste Mann wird, der anerkannt wird. Und dafür schicken die Russen demonstrativ halt die Fallschirmjäger rein und schlagen alles kaputt, beziehungsweise drohen das nur an oder zeigen das nur an. Es hat ja ein Video gereicht, wo russische Soldaten morgens durch die Innenstadt ziehen und mit scharfer Munition schießen, um dort im Grunde für Ruhe zu sorgen. Ne? Und also ich habe das damals so interpretiert, wie die Russen waren selbst überrascht und wollten jetzt das nicht nutzen, um ihre expansionistischen Pläne umzusetzen, so ja, ungeplant irgendwie. Ist ja. Außerdem, so wie ich das einschätze, ist Ukraine, Belarus eben eine andere Sache für Putin als alles andere. Moldau, Kasachstan, ne? Das sind einfach zwei unterschiedliche, wenn man so von konzentrischen Kreisen so einen Begriff hat, ne, dann ist einfach Ukraine, Belarus näher. Das sind eben die ethnisch näheren für ihn Völker.
In jeder Hinsicht. Und Putin hat ja auch lange Jahre Ruhe gehabt mit den russisch-kasachischen Beziehungen. Ich bin jetzt nicht sehr auf dem Laufenden letzten 5 Jahre, sagen wir mal, Kasachstan, wie es politisch gelaufen ist. Aber du sagtest es ja schon, schmeißt ganz viel Geld über kommunistischen Beton und schau mal, was wächst. Und das war ja so die Ära Nazarbayev. Und Nazarbayev ist für mich einer dieser Idealtypen, also hier im weberianischen Sinne, der postkommunistischen, zentralasiatischen großen Babas. Ja, die Väter ihrer Republiken. Und der gab ja auch diesen Wechsel. Nazarbayev wurde ja dann sowas wie der große Kasache, der ja. Und Tokajew hat dann die Macht übernommen.
Ja, damals, also von Nazarbayev nur so die Hälfte. Ne? Der Nazarbayev hat schon die wichtigsten Schlüsselposten behalten. Also sowas wie der Schattenmann oder sowas. Ne? Also der Fädenzieher, der Schattenspieler, nee, wie sagt man?
Die graue Eminenz.
Dann. Graue Eminenz, genau. Aber erst mit diesem Aufstand 2020 im Januar, mit den Aufständen, hat er seine Macht verloren. Und ich glaube, der Deal war, er behält sein Reichtum und sein Leben, die Sicherheit, der Clan auch. Ne? Es ist ja ein riesen Clan, was da dran hängt. Es ist eine komplizierte Clanstruktur in Kasachstan, da blicke ich aber nicht durch, würde ich jetzt auch nicht. Nicht gerne drüber reden, weil weiß ich einfach zu wenig.
Aber vergleichbar vielleicht schon oder ein ähnliches Szenario, wie wir es vielleicht in Armenien auch gesehen haben, als Paschinyan mit der klaren Ansage die Regierung übernommen hatte, mit der Korruption aufzuräumen und damit ja zum Intimfeind auch von Putin wurde.
Paschinyan wurde vom Volk gewählt. Tokajew wurde ja von Putin intronisiert oder erlaubt. Also der hat das, nee, nicht intronisiert, aber er hat das okay vom Kreml. Bei diesen Treffen, ich weiß nicht, und Naryschkin und Bortnikow waren, glaube ich, dort oder Patruschew vielleicht auch, die üblichen Verdächtigen. Und da kam es zu einem Deal. Tokajew, ja, ist in Ordnung, dann bist du der große, neue, starke Mann, ja. Und ihr bleibt schön in der ODKB und macht uns hier keinen Ärger im Süden.
Und Tokajew wird sich jetzt dann auch wirklich zeigen, inwieweit er in der Lage ist, diese Macht zu behalten, diese Macht auf irgendeine Weise zu legitimieren und fortzusetzen.
Der hat sein Regime, denke ich, stabilisiert. Der hat viele von dem Clan von Nazarbai verfolgen lassen, hat entmachtet. Also die arbeiten am Hintergrund. Ich denke, der ist stabil jetzt. Also sonst hätte er sich so Sachen gar nicht erlauben können, wie damals, wo er auf der Bühne saß neben Siman Yan und wo die dann gesagt hat, Panimai, weißt du noch, so dieses, ja, wir erkennen hier nichts an, niemals, ne? Weder Krim, noch DNR, noch LNR. Ja.
Markus, das widerspricht der kremlianischen Sicht auf die Welt, in der Länder wie die Ukraine oder Kasachstan und irgendwann ja auch Litauen oder Lettland ja keine souveränen Staaten sind, sondern Postsatelliten, die immer noch im Moskauer Orbit herumschwirren. Jetzt hat die Propaganda Kasachstan wieder ins Visier genommen. Wir hatten das gerade kurz angesprochen. Ist das jetzt nur eine saisonale Erscheinung oder gibt es da irgendwelche Tendenzen?
Tendenzen? Weiß ich nicht. Dafür ist es auf jeden Fall noch zu wenig. Aber es gab in den letzten Tagen ja auf jeden Fall zum einen so eine kurze, wie soll ich sagen, Videoeinführung zur Thematik aus berufenem Mund, nämlich von Andrei Lugovoy, der eine gewisse Prominenz dadurch erlangt hat, dass er eigentlich dringend verdächtig ist, einen gewissen Herrn Litvinenko in London zum Tee gebeten zu haben, worauf in der Welt berühmt wurde, von seinem Ruhm aber nicht viel mehr hatte, weil er kurz darauf gestorben ist. Also dieser berühmte russische Agent, der dann eben an der Vergiftung da im Krankenhaus gestorben ist und dessen Bilder letztlich rund um den Planeten gegangen sind. Und Lugovoy ist, soweit man das weiß, derjenige gewesen, der für diese Vergiftung verantwortlich zeichnet, sitzt heute in der russischen Duma und hat ein Video veröffentlicht, in dem er im Grunde, ja, also wenn man sich mit dem Zorn, das in Russland zur Ukraine publiziert wird und berichtet wird und verbreitet wird, beschäftigt, gar nicht so wahnsinnig neu oder spektakulär. Es erzählt halt, dass irgendwie Homosexuelle und andere, alles, was irgendwie so gendermäßig nicht ganz zu den traditionellen russischen Werten passt, seine Tentakel nach Kasachstan ausstreckt, das eigentlich traditionell russische Erde ist, aber irgendwie der Westen gerade versucht, mit seinen Tentakeln dieses Land auf links zu drehen und so dem der Ruskimir zu entreißen. Und dass man das halt irgendwann mal angehen müsste. Also im Prinzip, warum das jetzt veröffentlicht wurde und wie repräsentativ das für bestimmte Strömungen im und um den Kreml ist, keine Ahnung, will ich eigentlich an dieser Stelle nicht spekulieren. Was aber auffällig ist, ist, dass es im Prinzip fast zeitgleich aus Geheimdienstkreisen auch irgendeine Ansage gab von General Andrei Golulyov, heißt er. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, in welchem Dienst er tatsächlich tätig ist. Aber er hat durchgestochen, man hätte für Kasachstan eigentlich schon ein Szenario vorbereitet. Und es gäbe schon Pläne, wie man da zumindest die nördlichen Landesteile zurückholt. Aber nachdem das publik wurde, hat er dann irgendwie hinterher so ein bisschen zurückgerudert und gesagt, es sei eigentlich nur ein Scherz gewesen, hätte keinerlei ernsthafte Ambitionen, erstmal tatsächlich solche Pläne umzusetzen. Es ist natürlich auffällig, dass trotzdem jetzt irgendwie zeitgleich zwei Leute, die ja durchaus Verbindungen zur russischen Führung haben, und zwar auch enge Verbindungen, und auch beide nachgewiesenermaßen in den Diensten gut vernetzt sind und aus ihnen stammen, beziehungsweise immer noch tätig sind in einem Fall, dass die mit solchen Ideen um die Ecke kommen und jetzt sagen, ne, Kasachstan gehört auch auf den Tisch. Wie gesagt, also, warum sie das tun, darüber müsste man spekulieren, weil wir hatten ja vorhin schon den Punkt, dass Kasachstan eigentlich nicht so sehr im Fokus von Putins, wenn wir von Frankenstein-Faschismus sprechen, würde ich an dieser Stelle mal Frankenstein-Imperialismus ins Feld einführen, in die Diskussion. Als neuen Begriff, dieser Frankenstein-Imperialismus bezieht sich ja vor allem auf die Ukraine, weil er historisch da gut auf, zu laden ist, ne, weil Russland ja seine eigenen Wurzeln in der Ukraine sieht und die Ukraine eigentlich auch als Russen betrachtet. Da funktioniert das gut. Und weil gleichzeitig die Ukrainer ja auch erkennbar auf eine Absatzbewegung aus waren als Gesellschaft. Also Russland tatsächlich ja im Grunde entglitten sind 2022 schon. Und das ist in Kasachstan, glaube ich, eigentlich nicht so. Ich glaube, Kasachstan ist, abgesehen davon, dass so diese große mythologische Aufladung da fehlt, auch kein Land, wo sich der Kreml jetzt Sorgen macht, dass ihm das in Kürze entgleitet. Es sei denn, China investiert da irgendwie mehr und sieht aus irgendwelchen Gründen Sinn darin, da möglicherweise auf Konfrontation zu Russland zu gehen. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht, was Peking im Moment dazu bewegen sollte. Das ist vielleicht in 20, 30 Jahren mal ein spannenderes Szenario für die oder ja, vielleicht auch ein bisschen früher, aber auf jeden Fall nicht aktuell. Und deswegen glaube ich eigentlich, kann ich mir schwer vorstellen, dass es in Russland jetzt wirklich ernsthaft Bestrebungen gibt. Jetzt sind wir aber doch schon ein bisschen spekulieren. Aber es ist eben auffällig, dass jetzt relativ zeitgleich diese beiden Wortmeldungen publik geworden sind.
Das von Gorolev habe ich gar nicht mitbekommen.
Da wollte ich auch gerade nachfragen. Logovoy ist eine Sache mit der Duma. Es war wirklich Gorolev?
Ja, ja, das habe ich auch gehört heute, dass er sich geäußert hat. Aber ich habe es gelesen, genau.
Ach.
Ja. Ach. Der ist ja Abgeordneter, ne? Der ist nicht mehr im militärischen Dienst im Aktiven. Der ist.
Aber er hat doch einen Generalstitel, ne?
Er hat einen Generalstitel, oder so. Ja, ja.
Gorolev hat 25 Generalstitel und seine hauptheilige Aufgabe bestand lange Zeit darin, bei Solowjow in der Hauptpropagandasendung mit ganz vielen Orden an seinem Anzug mit dem größten geopolitischen Unsinn zu glänzen und genau diese Pauke der russischen Großmacht zu schlagen, musste dann aber vor 3-4 Wochen eine Pause einlegen, weil sein alkoholisierter Zustand eine Teilnahme an diesen Talkshows nicht mehr zuließ. Jetzt hat er mehrere Wochen so Schönheitsfarm durchlaufen. Die haben es auch fast hinbekommen, die blauen Saufäderchen von der Nase zu bekommen. Macht wieder einen relativ, frisch möchte ich jetzt nicht in Bezug auf Gorolev verwenden, einen etwas gesprächigen Eindruck und gibt sich, glaube ich, gibt Bewerbungen ab, mal wieder eingeladen zu werden. Ich glaube aber nicht, dass die Stoßrichtung zufällig ist. Ja, mit Stoßrichtung hier LGBT und Richtung Zentralasien und Werte und so etwas. Denn klar ist, nolens volens, der Kollektive wie auch der individuelle Putin muss sich mit Zentralasien gerade beschäftigen. Ah, er muss sich mit solchen nervenden Angelegenheiten wie Terroranschlägen beschäftigen. Und wir wissen alle, Putin hat ein Augenmerk und Markus, du sagtest es ja, dieser Krieg gegen die Ukraine, gegen dieses Land, was nicht sein darf. Ich würde vorschlagen, dass wir später noch einmal den Bogen machen zu Zentralasien und auch zu ein, zwei Punkten zu Kasachstan. Und jetzt übergehen hier zu dem, womit Russland ja im Moment beschäftigt ist. Und Hauptbeschäftigung, sagt mir bitte, dass ich mich irre, aber die Hauptbeschäftigung des Kremls und des kollektiven Putins besteht gerade darin, mit geschwollener Brust herumzulaufen und zu tröten, wie gefährlich man ist und die Ukraine ist doch schon verloren und die müsste jetzt endlich einsehen, dass das doch alles nichts bringe. Ja, lange Zeit war das ja noch Avdiivka, die Trommel, auf die geschlagen wurde. Mittlerweile sind es mehrere Stellen, an der immer weiter angerannt wird. Und Selenskyj hat die Woche verkündet, Russland würde jetzt vorhaben, bis zum Sommer 300.000 Mann zu mobilisieren, um ja zur großen Offensive überzugehen. Eine Möglichkeit wäre hier Charkiw, ja, das verlorene Charkiw an der russischen Grenze zurückzuerobern. Und da erstmal meine Einschätzung zu dem, was Selenskyj hier gesagt hat. Was haltet ihr davon, von dieser Aussage zum Kriegsverlauf 2024? Dimitri, was meinst du?
Habe ich keine Meinung zu. Also, ja, die rücken langsam vorwärts. Also, was hat sich denn geändert? Also jetzt nicht, es hat sich nichts geändert. Es ist doch seit der gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine, sind wir eigentlich in der gleichen Lage. Man könnte vielleicht diskutieren, seitdem das Paket in den USA im US-Kongress feststeckt, sind wir in der gleichen Lage. Weiß nicht so recht, was ich sagen soll.
Und ich finde deine Einschätzung Gold wert, Thomas.
Ist in der Zeit Avdiivka nicht gefallen oder wurde
Ja.
verlassen und ein paar Dörfer drumherum, was jetzt aber auch nicht extrem viel geändert hat. Dann sind es halt ein paar Kilometer weiter Richtung Westen. Das Einzige, was ich letzte Zeit mitbekommen habe, den Gedanken, den du gesagt hast, Stefan, den fand ich interessant, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Klar, ich bekomme da mit, dass in den nächsten Monaten eine neue Großoffensive kommen soll von den Russen und man sich vorbereiten muss. Aber stimmt, dass Kharkiv deshalb so massivst bombardiert wird, das ist so das, was mir am präsentesten ist aktuell, um eine Invasion an der Stelle nochmal forciert vorzubereiten, die Stadt schon mal schrottreif zu schießen, wie man es mit den anderen Städten gemacht hat.
Dimitri?
Ja, also ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in den letzten 2 Jahren, ist, dass man mit Menschenmassen keine Durchbrüche erzielen kann. Ne? Jetzt einfach 300.000 Soldaten zu nehmen und zu sagen, damit haben wir Kharkiv so gut wie im Sack, so funktioniert das halt nicht. Ne?
Ja, ich glaube, dass diese ganze Sache mit Kharkiv gerade, also die Stadt wird ja im Moment wirklich massiv von Russland angegriffen, ne? Das hat aber, ich sehe da ehrlich gesagt im Moment keinen militärischen Nutzen. Es wird ja einfach wahllos in die Stadt geschossen und Terror verbreitet. Und ich sehe nicht, wie Russland dadurch jetzt aber faktisch militärischen Nutzen unmittelbarer Art dass ich irgendwie reklamieren kann. Klar, es ist eben, wie gesagt, Terror und es schürt vielleicht irgendwo eine gewisse Panik in der Bevölkerung, wobei die Menschen ja und duldsam sind und damit irgendwie umgehen. Und es vermittelt hier im Westen halt irgendwie auch so das Bild, naja, die Russen machen ja eh, was sie wollen, du kannst sie nicht aufhalten. Ist doch besser, wenn es aufhört, als dass er da weiter die Städte kaputt schießt. Und wie das aber jetzt Russland sich militärisch nutzbar macht. Also würden sie militärisch da was vorbereiten, würden sie ja, glaube ich, ihre Munition nicht da wahllos in die Stadt reinfeuern, sondern gut, wir kriegen auch nicht alles mit. Es wird sicherlich auch irgendwelche Ziele militärischer Art geben, die sie treffen. Aber dann würden sie es ja wahrscheinlich massiver machen, da irgendwie Stellungen sturmreif zu schießen. Und das findet, glaube ich, im Moment in der Region nicht so stark statt. Also sie haben natürlich Abschnitte, wo sie mit diesen Gleitbomben massiv bombardieren und die kann die Ukraine im Moment auch eigentlich schwer neutralisieren. Die sind, glaube ich, schon ein echt übler Faktor an den Stellen, wo sie zum Einsatz kommen. Aber das ist zumindest unmittelbar da in Kharkiv und dem Frontabschnitt, der Kharkiv dann sozusagen vorgelagert ist, also bei Kupjansk, glaube ich, nicht so umfänglich der Fall. Lass mich da aber auch gerne des Besseren korrigieren. So genau habe ich das jetzt dann auch nicht in der Vorbereitung mehr angeguckt, wo, wann, welche Gleitbomben in welchem Umfang niedergegangen sind. Aber ich sehe das auch so, wenn Russland jetzt irgendwann im Sommer anfängt, nochmal 300.000 Leute zu mobilisieren, dann sind die ja erstmal nicht direkt verfügbar. Klar entlastet das mittelbar die Armee, weil sie dann andere Einheiten aus relativ ruhigen Frontabschnitten möglicherweise irgendwo zusammenziehen können und die frischen rekrutierten Einheiten und dann nach einem Minimaltraining vielleicht schon mal irgendwo in ein relativ ruhiges Hinterland stationieren können. Ja, aber wie Dimitri schon sagte, ne, also Masse allein ist in diesem Krieg erstmal kein entscheidender Faktor. Es sei denn, die Ukrainer haben bis dahin gar keine Artilleriemunition mehr, aber das wird ja bis zum Sommer wahrscheinlich wieder ein bisschen besser sein und dann sind eigentlich auch 300.000 Soldaten, so viel werden sie ja nicht zusammenziehen, aber wenn sie, selbst wenn das würden, das ist jetzt für eine Millionenstadt wie Kharkiv und für die ganze Region. Also, und dann musst du ja noch kalkulieren, dass auch nicht 300.000 Soldaten an der Front sind, sondern auf jeden kämpfenden Soldaten ja so und so viele in der Versorgung, in der Logistik, im Sanitätswesen und so weiter und so fort kommen. Also du hast da keine gigantisch große Kampftruppe, die du zusammenziehen kannst. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob das reicht, Kharkiv zu erobern oder da größeren Raumgewinn zu machen. Immer gesetzt den Fall natürlich, dass die Versorgungslage der Ukraine mit Artillerie und allem, was man so in der Abwehr braucht, stabil bleibt.
Ja, fällt mir gerade ein, Ostausschuss, glaube die letzte Folge oder vorletzte Folge, wo Gustav Gressel aufzählt, diese 2 neue Armeen, 5 neue Bataillonsgruppen, 12 neue, weiß ich was. Und dann rechnet er es auch in Soldaten runter und dann sind es am Ende irgendwie 80.000 Mann oder sowas. Ne? Also jetzt hat es aber die ukrainische Seite mit der 300.000 angefangen. Ja, wenn es die Russen gesagt hätten, hätten wir alle folgenden Schluss gezogen. Ja, Ankündigung, was da am Ende dann wirklich passiert, wissen wir nicht. Ne? Aber das war jetzt ja Zelensky, ne, mit der 300.000. Also will er einfach nur politisch etwas erreichen mit der Ankündigung oder was. Hat das was zu tun mit diesen, ja, da nehme die Waffen eben auf Kredit?
Ich weiß nicht, aber ich fand ein interessanter Effekt war ja, dass Shoigu daraufhin gesagt hat, nee, das haben wir gar nicht vor, das machen wir nicht, das ist ja Quatsch, das haben die Ukrainer gesagt, das ist ja Blödsinn, das werden wir auf keinen Fall tun. Also das ist vielleicht nur im Prinzip ein Nebenkriegsschauplatz in der Rhetorik und in den Dingen, die man da durch Wortmeldungen beabsichtigt. Aber es ist ja interessant, dass der russische Verteidigungsminister auf eine Wortmeldung des Präsidenten hin im Prinzip den der Lüge bezichtigt, wenn es um die eigene Mobilisierung geht. Ist zwar im Grunde innenpolitisch wurscht, weil sie natürlich trotzdem mobilisieren werden, wenn sie das für geboten halten und vielleicht auch schon damit angefangen sind, aber trotzdem scheint man ja die Sorge zu haben, dass in Russland Selenskyj so viel Aufmerksamkeit bekommt von der Bevölkerung, dass man irgendwie dann doch sagt, offiziell verneinen wir das jetzt aber erstmal und sind uns gezwungen, das zu dementieren.
Es ist interessant, darüber zu spekulieren, denn er wird auf jeden Fall sein politisches Kalkül haben, das so dargestellt zu haben diese Woche, denn mal ein paar Hintergründe hier zur Frage der Mobilmachung in Russland. Wir haben angefangen bei Vertragssoldaten 2022, als das losging mit, ich glaube, so 350.000, 400.000 Rubel im Monat. Viel Geld. Nicht übermäßig viel, aber schon durchaus eine Summe, die Menschen in Russland anspricht, sich auf diesen Krieg einzulassen. Wir sind jetzt mittlerweile, April 2024, beim Top 1 Million von Krasnodar. In die Region haben alle ihre vorgegebenen Zahlen, die sie erreichen müssen. Ja, hier, ne? Sowjetismus lässt grüßen. Und versuchen das auf verschiedene Arten zu tun. Zum Beispiel, indem das Gehalt erhöht wird. Denn in Russland herrscht Personalmangel aufgrund des Krieges. Das heißt, auch im zivilen Bereich steigen die Gehälter, so dass du da überhaupt konkurrenzfähig bleiben musst. Es kann also nicht sein, dass denen die Leute die Militärkommissariate einrennen. Andere Möglichkeit, das ist jetzt populär geworden, Migranten natürlich oder neu eingebürgerte, neue Staatsbürger der Russischen Föderation, die jetzt zum Beispiel aufgefordert werden, unbedingt ihren tadschikischen, kasachischen, usbekischen Führerschein in einen russischen umtauschen zu müssen, was bisher nicht notwendig war. Auf diesem russischen Straßenverkehrsersatzamt kriegen sie dann gleich die Einberufung und müssen sich beim Militärkommissariat melden. Ja, und so sind dann auch Wege an die Front. 300.000 Mann bis zum Sommer ist alles andere als eine realistische Schätzung. Ruslan Leviev vom Conflict Intelligence Team kommt auf 2024 reale Zahl 100.000 Leute in Russland, die du mobil machen kannst, die dann auch gefechtsfähig sind. Und so eine Kharkiv-Operation, ja, ihr hattet es, Dimitri, du sagtest es ja im Ostausschuss, Gressel hatte das, glaube ich, gesagt, 80.000 Minimum brauchst du dafür nach Schätzungen, Idealfall 120.000. Ja, also auch das Aufgebot, was ja damals 2022 im Februar diese besondere militärische Spezialoperation begonnen hatte. Wir sind hier also tief in der psychologischen Kriegsführung, weil Selenskyj, und das mag ja ein Teil des Kalküls sein, selber diese neue Gesetzgebung jetzt durchbringen muss. Er hat jetzt das Einberufungsalter von 27 auf 25 runtergesetzt. Das ist jetzt beschlossen worden. Also all die ganzen unpopulären Sachen. Die Ukraine muss ihre Armee neu strukturieren. Ja, da kennt ja auch die BRD was von. Und da sind wir also tief drin in diesem Krieg der Informationen. Denn lass mich hier mal eine These in den Raum stellen, die ich, glaube ich, noch nie so klar formuliert hatte. Ich möchte sie mal ganz, ganz klar jetzt hinstellen, dass meiner Ansicht nach Russland nicht in der Lage ist, diesen Krieg militärisch für sich zu entscheiden. Ja, als grundlegende These. Und das Problem der Mobilmachung des Personals ist eine Facette meiner Begründung dieser These, dass Russland diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Wir waren in der Woche jetzt der Rekorde und wir wissen alle, seit Bachmut spätestens, jetzt mit Avdiivka nochmal getoppt, wie Russland diesen Krieg führt, außer seinem Raketenterror, Kharkiv. Das sind die Leichenberge. Und wir hatten den größten Panzerangriff von russischer Seite überhaupt in diesem Krieg in der letzten Woche, am 1. April, in Toninkoje. Das ist westlich von Avdiivka, also genau die Ausläufer daraus. Und die russische Armee hat 36 Kampfpanzer und 12 Schützenpanzer in die Offensive geschickt. Mit dem Ergebnis, was wir jetzt immer wieder auch gehört haben, mehr als die Hälfte der Technik ging verloren. Und in der letzten Woche war das Verlustverhältnis zwischen ukrainischer und russischer Armee nach visuell verifizierten Datenerhebungen 4:1 insgesamt. Die Ukraine hat sehr empfindliche Verluste hingenommen. Ihr sagtet es ja schon, Artillerie ist eine ganz, 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 ganz sensible Angelegenheit. Also Artillerie, Munitionsdefizit und auch zu wenig Gerät, plus noch das große Problem der Luftverteidigung, Patriot-Systeme wegen der Raketen auf der anderen Seite, aber hier an der Front gerade das große Artillerieproblem. Aber genauso wie Dimitri es ja eingangs gesagt hat, die russische Armee ist nicht in der Lage, daraus irgendeinen Profit zu ziehen. Ja, sie schauen, wo irgendwo ein Loch sein könnte, so wie das Saluzhny, ihr erinnert euch, ganz kurz letztes Jahr gemacht hatte. Und diese Taktik dann ja aufgegeben hatte, weil er meinte, nee, das bringt nichts. Ja, in Zeiten auch der Drohnenkriegsführung kriegst du hier keine eiserne Faust hin, die irgendwo einen Durchbruch machen kann. Russland macht einfach weiter. Und könnt ihr euch an Gubariev erinnern? Schon mal den Namen gehört? Gubariev, Pavel Gubariev ist ja, so ein ehemaliger Mitstreiter von unserem letzten russischen Patrioten. Na, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Girkin?
Ja, natürlich, Girkin. Die waren mal ganz dicke, waren so mal ganz große Feinde und so etwas. Und Gubariev meinte diese Woche in so einem Video mit ganz ängstlicher Bestürzung, dass man ja irgendwann mal über die Verluste wird reden müssen. Im Moment ginge das ja nicht, aber die Verluste seien halt hoch. Ja, sie wären halt hoch und man könne das natürlich jetzt und man müsse ja überhaupt, aber irgendwann und die seien halt hoch. Und der war so runter. Ich meine, gut, Gubariev hat einen langen Weg hinter sich, seit alten Donbass-Zeiten, aber er hat ja vollkommen recht. Er hat ja vollkommen recht, dass die Verluste, die wir da beziffern, viel höher sind, als wir jetzt überhaupt beziffern können. Ja, und das sind Sachen, die Russland da gerade produziert. Und vor diesem Hintergrund haben wir ja noch mehr Rekorde. Es war nicht nur die Woche mit dem größten Panzerangriff. Es war auch die Woche mit dem massivsten Drohnenangriff auf Militärflughäfen. Ich nenne euch nur drei: Yeisk, Engels, Morozovsk. Jetzt hier, vor zwei Tagen. Wir können noch nicht verifiziert sagen, wie erfolgreich, denn auch den Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes sollte man hier mit der nötigen Skepsis auch entgegengehen. Aber auf jeden Fall hat es diese massiven Angriffe gegeben mit mehr als 50 Drohnen auf diese Flughäfen. Es ist hier, wir hatten das schon letztes Jahr mal gehört, das ist Yeisk, das liegt hier am Asowschen Meer gegenüber von Mariupol. Dann haben wir Morozovsk, das ist da Rostov, glaube ich, die Ecke, also schon noch da Südrussland, aber Engels ist dann ganz weit oben schon wieder, Saratov. Und die Reichweite der ukrainischen Drohnen, ja, da haben wir den bisherigen Rekord jetzt, 1200 Kilometer, und ich darf euch mitnehmen in die Republik Tatarstan. Ja, Dimitri, du warst lange nicht in Kasachstan, ich war schon lange nicht in Tatarstan, wo ich damals gelebt habe in den 90ern. Bin zwar eingeladen, aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja auch die lange Geschichte ein bisschen von mir, dass ich heute davon absehe, dorthin zu reisen. Die ukrainischen Drohnen sind dahin gereist. Mehrere. Eine Cessna-like looking ist ab in das in die, wie heißt die spezielle Wirtschaftszone, Alabuga. Alabuga, das liegt neben der Stadt Jelabuga, und Jelabuga heißt der gescheckte Stier. Eine ganz alte tatarische Stadt. Und da werden die russischen Shahed-Drohnen nach iranischem Vorbild zusammengebastelt. War letztes Jahr schon ein großes Thema, weil das eine sehr heikle Angelegenheit ist in dieser Wirtschaftszone, weil die da die ihre Studenten die Drohnen zusammenbasteln lassen. Ja, und das sind teilweise 16-Jährige, die dann in einer Militärproduktion beschäftigt sind. Diese, ich glaube, die heißen Geran oder so, dieser russische Begriff. Diese russischen Shaheds zusammenzubasteln. Und da ist jetzt die Drohne rein. Und auch wenn der Chefdirektor uns da von Alagoa weismachen wollte in seinem Video, dass man den Nachfahren der Menschen, die Paris und Berlin eingenommen hätten, keine Angst machen würde, dann sahen die Aufnahmen aber beim Absturz schon anders aus. Denn Angst hin, Angst her, die Drohnenangriffe auf die Raffinerien gehen weiter. Ja, es wird schon zum gewohnten Wochenablauf, auch Tatarstan, Nizhny Kamsk. Das liegt genau da, auch in der Ecke von Alabuga im Osten von Tatarstan. Nächster sehr sensibler Angriff auf die Ölraffinerien, und wenn wir vielleicht vor zwei Wochen noch gedacht haben, ja, hat Wirkung, aber gut, okay, dann sehen wir jetzt, es hat richtig Wirkung. Also es tut Russland richtig weh. Wir waren, glaube ich, vor zwei Wochen schon bei zeitweisen Produktionsverlusten im Rahmen von 10% bei der russischen Benzinherstellung. Ja, und jetzt 1200 Kilometer. Und das ist Ukraine pur. Denn alles hat zwei Seiten. Und dieser Verrat, den wir da heute sehen von Seiten der USA an der Ukraine, ja, diese erbärmliche Sabotage der Republikaner im Kongress, das hat auf der anderen Seite die Ukraine, die zeigt, wozu sie eigenständig fähig ist. Und sich sogar über diese US-Kritik, die ihr ja gehört habt, wir hatten sie, glaube ich, kurz hier auch besprochen, dass die USA der Ukraine ja zu verstehen gegeben hätten, dass sie das nicht toll fänden, die Raffinerien anzugreifen. Ja, Zelensky hat das zur Kenntnis genommen und es geht weiter. Denn wenn ihr die 60 Milliarden nicht auf den Weg kriegt, ja, dann ist uns auch egal, was ihr gerade in Washington von uns verlangt. Dieses ewige mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen, ganz legitime militärische Ziele. Ja, und jetzt in einem sehr, sehr beeindruckenden Radius von es waren 1,35 Millionen Quadratkilometern russische Angriffsfläche. Dimitri.
Ja, zu der Kritik der Amerikaner habe ich eine Frage. Also war es wirklich, hört auf damit? Oder könnte es auch gewesen sein, ein, wir sind dagegen, dass die Ukraine das macht, aber es sind ja nicht wir, es sind die Ukraine. Also vielleicht. Ja, ich verstehe schon, was ich meine.
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Also ist ja im Grunde auch klar, dass sie sich nicht hinstellen werden und sagen, prima, dass die Ukraine das macht. Und Stichwort strategische Ambiguität. Also klar kann man auch sich vor die Presse stellen und sagen, wir sind dagegen, dass die Ukraine das macht und hinter verschlossenen Türen sagen, ja, im Grunde haben wir da jetzt auch keine Probleme mit.
Genau, wir sind doch Fans von. Schaut, was sie machen, nicht was sie sagen. So. Die Amerikaner hätten doch einiges machen können, um die Ukrainer dann mehr zu bestrafen. Oder
Was denn?
zumindest, ja, überlege ich auch gerade.
Kein Geld geben, das machen sie ja schon. Nein, Dimitri, nein, nochmal zur Geschichte. Das wurde, glaube ich, von der Washington Post berichtet,
F-16 unterbinden.
dass die F-16, die ja irgendwann mal die 15 Stück.
Sie hätten Norwegen, Dänemark sagen können, nee, vergesst das. Stopp, Veto, keine F-16. Machen wir nicht. Die hätten nachgezogen. Glaubst ja wohl nicht, dass Niederlande und Norwegen das gegen den Willen der USA machen. Hätten sie machen können. Also als ein Beispiel, aber ich habe dich unterbrochen.
Noch einmal zur Rekonstruktion des Ganzen. Es wurde erst berichtet, ich glaube, es war die Washington Post, und dann fragten wir uns alle, ist das ernst zu nehmen oder ist das nur bla bla? Dann kam das aber nach dem, wer war in Kiew? Sullivan oder Blinken oder beide? Nach dem Besuch in Kiew jedenfalls von Zelensky auf Nachfrage die Bestätigung, ja, es habe diese Bitte von Seiten der USA gegeben. Und jetzt macht die Ukraine weiter, denn ich sehe die USA gerade in keiner Weise in der Lage, auf die Ukraine diesen Druck auszuüben, das nicht zu machen. Sie mögen es vielleicht nicht mögen und sie mögen ihre Gründe dafür haben, die, jetzt spekuliere ich, tief in den amerikanischen geopolitischen Sphären sind, beziehungsweise ganz woanders, nämlich bei der Frage, was der Ölpreis macht, wenn es zum Krieg gegen den Iran kommt. Ah, also da könnte eine große, große Sensibilität bei den USA gerade sein, weil für sie gerade aus unterschiedlichen Gründen die Ukraine an sich nicht so wichtig ist und eher als Spielball behandelt wird. Ja, denn wir wissen ja immer noch nicht, ob dieses 60-Milliarden-Paket jetzt wirklich in der kommenden Woche abgestimmt wird, wie Johnson angekündigt hat, oder ob das jetzt einfach noch bis Ende April so weitergeht. Also da sehe ich schon die
Geht
andere
bis zur Wahl so
Seite.
weiter.
Bitte?
Bis zur Wahl.
Geht ja
Es gibt kein
wahrscheinlich
Geld.
bis zur Wahl noch weiter. Und vor dem Hintergrund, genau wie du vorhin gesagt hast, die Ukraine ist in der Lage, diese Front zu halten und ihre Strategien der Kriegsführung auf russischem Territorium. Belgorod wird ja weiter mit Artillerie auch bombardiert. Ja, Markus, Zwinker, Zwinker. Auch wenn es überhaupt nicht mehr groß auftaucht, das ist eine gewisse Normalität da auch geworden. Und wir haben ja auch noch gar nicht über die Krim gesprochen. Müssen wir vielleicht nicht heute machen, aber die Krim ist sehr interessant als auch ein Kriegsschauplatz in Bezug auf das Schwarze Meer, was wir ja immer wieder hier auch gesagt haben, was bei allen Einschätzungen dieses Krieges vielleicht auch viel zu wenig gesehen wird, welche militärische Leistung da bisher dahinter steckt und wie es jetzt damit weitergeht. Denn es gibt auch auf der Krim Partisanenbewegung, so richtig schöne Partisanenbewegung. Hier ukrainische Hexen und diese krimtatarische Partisanenorganisation. Da war ein interessanter Artikel letzte Woche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal mehr über die Krim hören wollt, sagt uns Bescheid, können wir auch darauf noch eingehen. Aber um hier den Bogen einfach zu schlagen, was ich sagen will, ist, wir sehen gerade eine Eigenständigkeit der Ukraine, die in Zukunft ausgebaut werden wird. Denn diese ganze militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine, die wird ja weitergehen. Ja, die Ukraine, und das ist dann ja auch die große Niederlage von Wladimir Putin. Die Ukraine wird als Staat weiter bestehen. Und daher zurück zu dieser These, was ich sagte, Russland kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen.
Stefan, darf ich dich kurz korrigieren? Als Staat, also wenn du de jure als Staat weiter existieren darfst, als russischer Satellit bist du auch ein Staat, ne? Also
Schnickschnack,
das
das meine
meintest
ich
du
durch.
nicht.
Nein, ich meine
Ja.
nicht jetzt hier irgend so ein Papier-Schnickschnack. Ich meine, als eigenständiger,
Souveräner.
so wie du vorhin gesagt hast mit Kasachstan, was ja schon sehr laut sein Selbstbildnis hier mit Tokayev jetzt zur Schau gestellt hat, ob es den Weg weitergeht und schafft, dahingestellt, aber genauso die Ukraine. Eigenständiger Staat, der seine eigenen Entscheidungen fällt.
Ja. Wie siehst du das langfristig? Also sagst du auch in 10 Jahren nicht? Also kann Russland auch keinen Abnutzungskrieg, die Ukraine auch nicht per Abnutzungskrieg gewinnen? Jetzt erstmal politischen Krieg gegen den Westen mal ausgeschlossen.
Dimitri,
Jetzt
wenn
nur
du.
kriterisch, sagen wir, der Westen bleibt so,
Ja.
wie er jetzt ist. Ja.
Also in 10 Jahren, eine hervorragende Zeitspanne, denn das lässt ganz viel Raum für die schizophrensten Fantasien in Bezug auf Russland, wo Russland dann in 10 Jahren ist. Und vielleicht hier würde ich gerne das islamische Thema nochmal aufmachen, beziehungsweise aufmachen, was wir ja hier seit der Krokus City Hall wieder auf der Agenda haben. Denn Ramzan Kadyrov hat so ein bisschen PR gemacht die Woche. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Einerseits hat er davon gesprochen, dass Russland dann mit einem Knopfdruck dann 5000 NATO-Flugzeuge abschießen kann. Ja, ich meine, wenn einer weiß, wozu die russische Armee nicht fähig ist, dann Ramzan Kadyrov, der ja sehr erfolgreich mit seinem Vater gegen eben selbige lange Jahre gekämpft hat und dort das Kämpfen ja auch gelernt hat. Aber er hat noch mehr gemacht. Er hat Musik verbieten lassen, die schneller ist als 116 Beats. Viele haben dann amüsiert zu Besten gegeben, dass dann ja auch die russische Nationalhymne darunter fallen würde. Aber so ist das Gesetz ja nicht gemeint. Ja, und wir wissen alle, dass wir bei Kadyrov immer auf den Spirit des Gesetzes achten müssen. Und Tschetschenien ist ja dieses islamofaschistische, dieser islamofaschistische Prototyp. Wenn ihr euch das mal anguckt, wie Kadyrov da herrscht, ne, mit seinem vorzeigefrömmelnden Islam und diese Kombination aus grüner Ahmad-Flagge und der russischen Trikolore direkt daneben, ist irre. Also diese ganzen Image-Videos aus Tschetschenien, die er jetzt auch wieder veröffentlicht hat. Und da muss Russland ja hin. Wie sie das machen wollen, ist mir nicht ersichtlich. Ah, denn so sehr sie ja auch angeknüpft haben mit ihrem Frankenstein-Faschismus an diesen chauvinistischen Islamofaschismus-Typ Kadyrov zum Beispiel, so wenig kommen sie damit ja jetzt voran. Also Putin ist ja irre mittlerweile mit seiner ukrainischen Spur, mit diesem auf jeden Fall nicht IS. Na, die Islamisten sind doch unsere Freunde. Das sind doch unsere Freunde. Das ist doch der globale Süden. Es war die Ukraine. Und in einem dieser Verzweiflungsakte werden wir dann im Mai sein. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn in Tatarstan, in Kasan, da sind wir wieder, die große russische Islamkonferenz stattfindet und als Special Guest eingeladen sind die Taliban. Vorab muss noch die Gesetzgebung geändert werden, denn nach russischem Recht sind die Taliban ja interessanterweise wirklich eine extremistische Organisation. Das muss noch geändert werden und dann werden sie uns in Kasan erzählen, wie das gute russisch-muslimische Verhältnis so ist. Und Dimitri, du erwartest ja vielleicht immer noch diese große ideologische Show jetzt in Russland und die wird ja nicht kommen.
Ja,
Ne, die
ich hab
wird
die
nicht.
Sendung gehört letzte Woche. Du meintest ja auch, ne? Du hast dagegen gewettet und kommt anscheinend nichts. Bin gespannt.
Was kommt, und das kann ich dir jetzt mal aufzählen, was kommt?
Deine Antwort auf meine Frage. Wann kommt die denn?
Ja, das wirst du haben. Das wirst du,
das wirst du dann haben. In 10 Jahren kann Russland die Ukraine in einem 10-jährigen Krieg am Ende doch besiegen.
Nein.
Warum nicht?
Lass mich ein paar Beispiele aufzählen. Lass mich dir zum Beispiel den Herrn Ovchinsky vorstellen. Ovchinsky ist Generalmajor der Polizei im Ruhestand. Ja, war lange Jahre Chef des russischen Interpol-Büros und verdienter Jurist der Russischen Föderation. Und der ist ein Beispiel dafür, dass ein normaler Dummkopf mit genug Verschwörungstheorie zum richtigen flammenden zu so einem richtig flammenden Idioten werden kann. Die neue Theorie ist dann von seiner Seite jetzt vorangebracht, dass die Terroristen, die die Krokus City Hall den Anschlag gemacht haben, Chips implantiert hatten von den USA, die sie willenlos gemacht hat. Ja? Haben. Und sozusagen, dass dann die USA mit den üblichen Verdächtigen aufgrund dieser mentalen Kriegsführung die Leute ausschaltet. Ja, und dann diese Anschläge begehen lässt. Und Ukraine ist natürlich der Mittelsmann da. Und wenn ihr jetzt denkst, ja, das ist so ein Verschwörungstheoretiker. Nein, auch der aktuelle Chef des Berater des Verteidigungsministeriums, Ilnitsky, springt ihm zu und sagt, ja, die haben auch den Leuten, erinnert ihr euch noch an die Nacktparty im Dezember in Moskau? Das waren auch Chips. Die waren auch chipiert. So, Dimitri, du hast das jetzt auf höchster Ebene so durch. Und du fragst mich, ob dieses Land in 10 Jahren die Ukraine wird erobern können, auslöschen können. Nein, werden sie nicht.
Aber dein Argument habe ich nicht verstanden. Also weil da zu viele Spinner sind? Oder?
Mein Argument ist gerade der jetzige Verlauf des Krieges.
Also weil sie es jetzt nicht geschafft haben, weil du es in 2 Jahren nicht schaffst, schaffst du auch in 10 nicht. So.
Vor allem nicht in den 10 Jahren, in denen die Ukraine ihre neue eigenständige Armee weiter aufbauen wird. Diese Armee wird weiterhin in der Lage sein, die staatliche Souveränität der Ukraine zu verteidigen, auch in den kommenden nächsten 10 Jahren. Wenn es sehr, 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 sehr schlecht läuft, dann bilden wir gerade zwischen Ukraine und Russland sowas aus wie zwischen Israel-Palästina oder Israel-Hamas oder you name it. Ja, dieser endlose Krieg, den du dann hast, noch in einem viel größeren Maßstab. Und der wird nicht 10 Jahre auf diese Art und Weise weitergehen. Wir werden in Russland und wir werden in Russland weiterhin Zersetzungserscheinungen sehen. Wir wissen nicht, woran Putin dann seinen letzten Hau bekommen wird. Ja, ob das ein schwarzer Schwan sein wird und alle dann sagen, ach, wie das? Oder ob das noch ein ganz, ganz langgezogener Prozess sein wird. Aber dieser Prozess ist im vollen Gange. Thomas.
Ich möchte nur kurz noch einhaken zu dem Punkt, wie lange dieser Krieg noch dauern könnte, 10 Jahre oder weniger, weil ich gerade zu dem Thema bei Sabine Adler, die hat ihr Buch Was wird aus Russland vor einem Monat oder 2 rausgebracht, und da erinnere mich, da hat sie von einer Studie gesprochen, von 2 Wissenschaftlerinnen, meine ich, die ganz, 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 ganz viele Kriege auf der Welt analysiert haben. Wie lange gingen die, wann führten die, wann führt Diktator Krieg, wann nicht und so weiter. Und da kam raus, dass ein Krieg entweder einigermaßen kurz ist, vielleicht maximal ein Jahr. Wenn ein Krieg nach einem Jahr nicht gewonnen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, statistisch gesehen, dass er sehr, sehr lange dauern kann. Wollte ich nur so.
Ja, und dem möchte ich auch von meinem Eindruck her beipflichten. Wir haben es mit mindestens noch 3 Jahren zu tun. Deshalb dieses Jahr 2024, was ja dann uns wieder auch in deutsche Lande führt. Wir erleben in diesem Krieg der Information auch ganz viel Nervenkrieg und Panikmache mit dem, was gerade auch abläuft. Dimitri.
Ja, Thomas, gut, dass du dich jetzt mal endlich eingeschaltet hast. Guck mal, wir sind so lange auf Sendung, ne? Und das sind deine ersten Worte. Das kann doch eigentlich so gar nicht sein. Ich wollte dir noch sagen, ich habe dich in Kasachstan gehört, den Stream auch. Da war ich aber schon im Flieger zurück. Und die 30 Minuten, wo du am Stück über die Bücher gesprochen hast, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber da wurdest du auch emotional und das wurde dann richtig gut.
Okay.
Das hat richtig Spaß gemacht, sich anzuhören. Das war vielleicht das Beste, was ich von dir gehört habe. Und ich würde dir echt nahelegen, dich von uns allen zwingen zu lassen, irgendeine andere Art von Content auszuprobieren. Ja, was auch immer, aber du bist im Mittelpunkt und du und deine Bücher, du, weiß ich nicht, es ist immer schwierig, irgendwas Neues anzufangen oder sowas, aber das ist so, da hast du richtig geglänzt, das war richtig gut, weil da kommen Emotionen, da kommst du, das ist authentisch, das ist echt, das hört man richtig gerne. Ja, mach dich bereit, dass ich dich jetzt ab jetzt damit immer nerven werde.
Wer sich diese Glanzstunde von Thomas Löhrs noch einmal ansehen oder anhören möchte, wir haben die sowohl auf Spotify, Apple Podcast als auch auf unserem YouTube-Kanal, die Top 5 von Thomas Löhrs. Ich kann mich dem, was Dimitri gesagt hat, nur anschließen und wir haben ja hier eine eingeschworene Gemeinschaft, der Watch von roundabout 500, 600 Leute mindestens. Also bitte übt auch ihr Druck auf Herrn Löhrs aus, dass er sein Format erweitert, neue Formate ausprobiert und wir sie euch dann auf unserem Kanal präsentieren können. Ihr findet uns, wie schon gesagt, bei YouTube, bei Spotify, Apple Podcast und gerade bei YouTube wären wir sehr froh darüber, wenn ihr uns abonnieren würdet und auch für unseren heißgeliebten Algorithmus einen Kommentar da lasst.
Dimitri. Naja, apropos YouTube, ne? Ich habe ein bisschen rumexperimentiert die Tage. Ach nee, wartet mal, ich muss überhaupt was loswerden. Hier, ich habe doch bevor ich weggeflogen bin, ein paar Wochen vorher, diese Twitter-Geschichte angefangen, ne? Habt ihr mitbekommen, hab Spaces gemacht und so weiter. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zu viel in Bloggersphären gedacht, Content, den ich generieren muss, Spaces, Videos, weiß ich. Es ist viel simpler, wenn ich den Leuten einfach eins zu eins helfe. Bei den Content, den wir gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da haben es ständig irgendwelche Trolls sich eingemischt und haben da gestört und so weiter. Die haben sich in Zoom reingeschaltet, haben da hier Hitler eingeschaltet und sowas, ne? Hitler reden. Weiß ich nicht, ob das gar nicht, habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ne? Das war auf jeden Fall stressig und ich würde den Leuten, die daran Interesse haben, also diese Twitter-Wachstumsgeschichte, die sich von mir da helfen lassen wollen, einfach bitten, schreibt mir einfach, wie auch immer, E-Mail, WhatsApp, Twitter. Ich melde mich bei euch und helfe, so wie es euch passt. Ja, ob Telefon, nicht am Telefon, per Zoom, wie auch immer. Das ist viel einfacher und viel direkter und erzeugt viel weniger Stress. Genau.
Und ja, wendet euch an Dimitri Nabokov, dass er euch da auch unterstützen kann. Da halte ich auch sehr viel von.
Ja. Selber auf Twitter werde ich nicht mehr so viel aktiv sein. Ich will jetzt YouTube ausprobieren. Ich habe da so ein paar Videos gedreht mit Anton und das hat eigentlich Spaß gemacht. Vielleicht merkt ihr das, die Leute sind unterschiedlich. Ne? Guck mal, ich habe eben versucht, so ein paar Fragen zu klären und Stefan ist jemand, der da einen Langbogen macht. Ich habe es gerne kurz. Ne? Wir sind da unterschiedlich. Ich probiere da bei YouTube so ein paar Sachen rum, ob man vielleicht einfach fragegeleitet ein paar Videos machen kann, die nicht so groß wertvoll sind an Videos und so weiter. Nicht das, was ihr halt kennt, ne? So diese wunderschönen Videos von perfekten Sprechern und so weiter. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert dann zum Beispiel nur diese Frage, kann Russland die Ukraine in einem 10-Jahre-Krieg besiegen am Ende? Ja oder nicht? Da gibt es ein paar Argumente für, ein paar Argumente gegen. Die würde ich gerne austauschen. Und ja, wenn jemand daran Interesse hat, bitte auch bei mir melden. Können wir gerne zusammen machen. Ich habe viele Follower, mit denen ich gerne bei Twitter diskutiert habe und so. Wenn sie Lust haben, das bei YouTube zu machen, liebend gerne. Oder ihr, wenn ihr Bock habt.
Fände ich eine sehr schöne Sache, wenn du das im Anschluss an unsere Watch jetzt die Woche bei YouTube machen würdest, denn auf deinem Kanal folgt also bitte auch Dimitri Nabokov bei YouTube. Wenn du auf deinem Kanal dann die Frage nochmal kurz und knapp mit mehreren Leuten auch weiter offen diskutieren kannst, ob Russland in der Lage sein wird, in dieser 10-Jahres-Spanne das zu tun. Meine Antwort geht nämlich noch weiter, Dimitri. Du hast vollkommen recht.
Achso, das waren
knappe Sachen. Kurz und knapp mache ich es nicht. Das lohnt sich nicht. Und ich würde gerne dazu noch einmal nach Tatarstan zurückgehen. Mhm. Denn der Reis von Tatarstan, der heißt nicht mehr Präsident mittlerweile, ja. Der heißt jetzt wirklich Reis. Mhm. Islamischer Würdentitel. Ja, der liebe Rustam Nurgaljewitsch Minichanov. Ich weiß nicht, ob die auch einen Maxi-Chanov haben, aber die haben halt jedenfalls ihren Rais Mini-Chanov. Und dieser Mini-Chanov, der hat gesagt, hier, 2. April nach Alabuga, wir brauchen nicht warten, bis die Flugverteidigung bei uns funktioniert, denn sie hat im Moment andere Aufgaben. Wir müssen unsere Aufgaben selbst lösen. Jeder Betrieb, jede Kommune, jede Stadt mit eigenen Kräften. Der Allmächtige hat uns eine Chance gegeben, denn gestern war muslimisches und orthodoxes Fasten. Wacht auf, Leute. Niemand wird uns verteidigen, außer wir selber. Und jetzt frage ich euch, wer hat den Menschen in Russland vor, ich glaube, einem Monat genau diesen Ratschlag gegeben?
Sag nochmal, fasst nochmal zusammen den Ratschlag.
Er sagt: Ja, wir werden angegriffen. Wartet nicht, dass irgendeiner euch verteidigt. Das müssen wir schon selber machen.
Vor einem Monat?
Ja, vor einem Monat habe ich das gesagt. Vor einem Monat.
Achso, nimmt die Waffen in die Hand, das meinst du?
Ja, vor einem Monat.
Ich bin jetzt Gierkin und werden alles durchgegangen im Kopf.
Hier, bei diesen ganzen Sachen, so diese Sache wieder. Guck mal, wenn wir diskutieren, Menschen in Russland, Proteste, Opposition, immer, was sollen sie denn machen? Was sollen sie denn machen? Du kannst ihnen ja auch nichts empfehlen, wenn du da in deinem freien Westen sitzt. Alles richtig, alles toll. Und das Einzige, was ich Menschen in Russland empfehlen kann, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das so konstruieren soll, dann war es immer, und das habe ich auch privat getan, gesagt, verschwinde da. Manche haben es getan, manche haben es nicht getan. Und jetzt kann ich nur noch sagen, wenn du dann da bist, ja, sieh zu, dass du dich verteidigen kannst. Und wir sprechen da ja nicht nur über diese 58 Toten, die Rückkehrer vom Krieg mittlerweile auf dem Gewissen haben. Ja, das neue russische Kriminalgenre. Morde und schwere Misshandlungen von Kriegsrückkehrern, von Veteranen. Und die ganzen Zersetzungserscheinungen, Dimitri, die werden nicht 10 Jahre gehen. Ja, also so lange wird uns Russland nicht geben.
Ja, also sagst du, okay, dass die zusammenbrechen. Finde ich gut, ja, aber müsste ich jetzt mal durchdenken. Gib mir Zeit und dann finde ich mein Hauptgegenargument. Können wir mal ganz kurz zu SPD und Stegner und Schröder und so zurückkommen oder kommen?
Ja, wir müssen doch heute, ne? Ist der 7. April und
ja, erstmal würde ich gern zu Stegner kommen. Ich hab das hier auf dem Zettel, aber jetzt muss ich mal ganz kurz rekapitulieren, was da war. Der war bei Ronsheim und hat ein Interview gegeben, war das so?
Der hat ganz viel gemacht und am besten, man deckt den Mantel des Schweigens über ihn. Aber jetzt haben wir ihn ja schon angesprochen.
Okay. Okay, weil ich hatte ja so eine Meinung von ihm, aber wo ich dann dieses Interview mir angehört habe, da habe ich meine Meinung nochmal geändert.
Interessant. sprich mal aus.
Oder willst du zuerst?
Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar den gleichen Gedanken haben. Also ich habe, X-Twitter-Account hat mal die Funktion von Stegner auf Twitter irgendwie analysiert. Ne? Schöne Grüße. Möglicherweise hört er uns auch zu. Er weiß auf jeden Fall, glaube ich, wer gemeint ist, wenn er uns zuhört. Und man konnte so ein bisschen die Idee haben, dass Stegner halt einfach eine bestimmte Funktion in der Kommunikation der SPD nach außen hin wahrnimmt und da einfach irgendwie so jetzt mal ganz platt gesagt, den Friedenstrottel da spielen soll und so ein bisschen rumpöbelt und so ein bisschen rumpolit für die klassische Friedensagenda der SPD. Und als ich dann aber das Ronsheimer Interview gehört habe, habe ich gedacht, nein, das ist nicht gespielt, der ist schon wirklich genauso gestrickt und das kann er nicht so gut schauspielern. Der ist schon wirklich einfach in einer Welt hängen geblieben, die es nicht mehr gibt.
Oh,
die
ja.
Verteidigt er mit allen Mitteln, die er irgendwie hat.
Genau das, ja, 1:1. Schau mal an, wie wir uns da gleich sind. Genau das sind meine Überlegungen gewesen. Ich dachte mir auch, okay, die haben irgendwo am runden Tisch am Kanzleramt gesessen, Rollen wurden verteilt, Stegner sollte der sein, der immer ein bisschen krasser in Aussagen ist, den Kanzler zu schützen. Also ihr versteht, was ich meine, aber nach diesem Interview bin ich genau wie du der Meinung, nee, der ist einfach in dieser Welt sich gefangen. Und das ist so dieses, die 70, 80 Jahre Friedensperiode haben bestimmte Politiker produziert, bestimmte Typen. Ja. Und Stegner ist einfach so dieses Extrem. Das ist so diese Verkörperung dieses Politikers mit einer ganz begrenzten Weltsicht. Mit so einem Horizont von hier bis zur Nasenspitze. Und wenn die Welt dann anders ist als in seiner Vorstellung, dann ist er aufgeschmissen. Guck mal, der sagt doch im Grunde, macht doch Putin erstmal ein Angebot, dann wird er schon. Und die Chinesen, die sollen da mal vermitteln. Ja, also der ist irgendwo in den 80er Jahren gefangen oder sowas. Also was sollen die Chinesen da? Hat der die mal gefragt? Gab es da mal ein Signal, dass die da überhaupt Interesse haben zu vermitteln? Hat er das nicht mitbekommen mit hier unverbrüchliche Freundschaft und so weiter, dass die überhaupt diesen Angriff da erst ermöglicht haben in diesem Dokument? Also.
Ja, aber Scholz hat doch in China den Atomkrieg gestoppt. So ungefähr ist ja. Also, man muss jetzt ja immer sagen, ne, natürlich kann er aufgrund seiner Nähe zur Regierung vielleicht auch von irgendwelchen Absprachen wissen, die wir nicht kennen. Und das bezieht er vielleicht ein in irgendwelche Aussagen. Und trotzdem ändert das nichts daran, dass dieses ganze Ronsheimer-Interview und auch viele Posts, die er nachgetätigt hat, ne, jetzt bis zu dem letzten, der mir aufgefallen ist, wo er nochmal explizit gegen den Brief der 5 SPD-Historiker Stellung bezieht und da irgendwie sagt, ja, mea culpa, mea maxima culpa, die wissen sie alle so viel besser, diese Trottel, ne, und so weiter und so fort. Also, es ist halt irgendwie so zutiefst provinzielles Denken und jetzt auch nicht irgendwie schlecht über ihn sprechen, aber tu es jetzt doch mal. Es gibt ja dieses Bild, wo er irgendwie in Moskau steht, im Kreml oder so, glaube ich. Ne, ich weiß gar nicht, da steht, ist es irgendeine offizielle Institution. Da stehst du dann irgendwie Gospodarstwa, irgendwas und der kleine Ralf lacht und freut sich. Und das war vielleicht irgendwie der polyglotteste Moment in seinem Leben und irgendwie das härteste Erlebnis, dass irgendwie der Typ nach Moskau geflogen ist und da ja irgendwo sich fotografieren lassen hat, abends noch ordentlich zu Tisch russische Gastfreundschaft kennengelernt hat und dann wieder nach Hause nach Bordesholm fliegen durfte, um da irgendwie so 80er und 70er Rock jeden Morgen auf X zu posten und den Leuten damit einen schönen Tag zu wünschen. Ja, das ist jetzt irgendwie sehr despektierlich, aber ehrlich gesagt finde ich die Position, die er vertritt, und er vertritt diese Position ja eigentlich nicht zu Ende, er haut eigentlich nur Floskeln raus, die er aber niemals konsequent zu Ende vertritt. Er könnte ja sagen, ich bin dafür, dass verhandelt wird, weil dann sterben weniger Leute. Kann man so sehen. Wenn man nur die deutsche Geschichte kennt, dann stimmt das, weil auf deutscher Geschichte waren in dem relevantesten Angriffskrieg, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, die meisten Opfer militärische Opfer. In anderen Ländern sieht das schon anders aus. Da gibt es auch mehr zivile Opfer. Aber wenn er sagt, er sterben sinnlos Soldaten, ja, russische Soldaten sterben natürlich gewissermaßen schon dann aus einer Überlegung heraus sinnlos. Ukrainische sind nicht so wichtig. Und wenn er halt aber solche Dinge mal konsequent zu Ende denken würde, dann könnte er sagen, also ich bin dafür, dass das jetzt eingefroren wird und dann ist es eben so, dass 10 Millionen Ukrainer unter Besatzung leben und vielleicht gefoltert werden, vielleicht verschleppt werden, aber Hauptsache kein Krieg mehr. Mir ist es so wichtig, dass es keinen Krieg gibt, dass ich bereit bin, das hinzunehmen. Dann würde ich sagen, habe ich keine Sympathie für, aber gut, ist mal konsequent auf den Punkt gebracht, zu Ende formuliert, alles bedacht, was da jetzt irgendwie relevant ist, und wenn du diese Position okay findest, dann publiziere sie so, ne, steh dazu, finde ich scheiße, aber du hast den Punkt, okay. Und das macht er ja nicht. Er haut ja nur Floskeln raus. Aber Frieden, aber Frieden, aber es muss doch auch mal. Aber, oh, aber Russland, unsere Geschichte, oh, es ist halt irgendwie, ich, ja, weiß nicht mehr, was man solchen Leuten sagen soll, ehrlich gesagt.
Aber spricht ja umso mehr für Paul Ronsheimer, wenn er mit dieser Art von Interview uns dann doch mehr sehen lässt, als wir das in all den Jahren schaffen konnten. Ne? Ich find, das ist geradezu irgendwas Richtung Juri Dutsch geht das. Ich fand auch Wagenknecht, das Interview mit Wagenknecht, auch aufschlussreich.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur sagen, Ronsheimer, großartig. Okay. Diese ewige, und hier nochmal von meiner Seite, diese ewige öffentlich-rechtliche Soße, sich dahinzustellen, ach, mit denen reden wir nicht und da, ach nee, das, nee, klar, redest du mit allen. Und Ronsheimer macht das ganz hervorragend. Ich würde auch sagen, dass wir in Deutschland diesen Erkenntnisprozess über die politische Elite, gerade auch in dieser 20, 30 Jahre Ära, dringend notwendig haben, um mit so vielen deutschen Illusionen mal jetzt aufzuhören, wer wir sind, was wir können und was wir leisten wollen. Und ja, vielleicht auch hier etwas abstrakt, was denn so unsere Werte sind. Was die Werte von Gerhard Schröder sind, habe ich keine Ahnung. Ich fürchte aber, dass es wie bei Stegner ist. Es ist genau das, was wir sehen. Denn irgendwas sagt mir, dass deutsche Politiker gerade noch aus der Generation der 70er, 80er, 90er gar nicht in der Lage waren, große Rollen zu spielen und Performances hinzulegen. Auf irgendeine Art und Weise waren sie immer genau das, was sie uns gezeigt haben. Und ich würde Stegner oder auch Schröder gerne fragen hier heute, ob sie wissen, dass heute, vor 80 Jahren, Rudolf Wirber und Alfred Wetzler aus dem KZ Auschwitz geflohen sind. Ja, und dann maßgeblich daran beteiligt waren, Menschen davon zu erzählen, was in Auschwitz passiert, damit entsprechend gehandelt wird. Ja, und ich weiß nicht, ob sich Stegner jemals mit Leuten, mit Flüchtlingen aus der Ukraine unterhalten hat. Ja, ob er sich unterhalten hat mit Leuten, die aus Mariupol geflohen sind. Ja, die Filtrationslager durchlaufen haben. Dann soll er sich bitte auch mit diesen Menschen unterhalten. Dann immer diese Territorialgeschichten, es geht letzten Endes um die Menschen auf diesen Territorien und das, was mit diesen Menschen gerade passiert und dann noch passieren könnte. Thomas, du hast meinen vollen Respekt, denn du hast deine Zeit mit Gerhard Schröder verbracht. Wie war's?
Ging eigentlich, aber nur deshalb...
Moment, was ist passiert? Du warst bei Gerhard Schröder?
Nein, die Doku. 30, nee, einstündige Doku
zum Gottes Willen, hast du mir gerade einen Schreck eingejagt hier.
Nee, Gottes Willen, an den komme ich nicht ran. Eher du als ich. Nee, der hatte erst in der Doku erschienen zu seinem 80. weil was ARD, ZDF, ich weiß nicht mehr, über mehrere Monate diesen Mann begleiten durften und da jetzt vor ein paar Tagen halt eine einstündige Doku über ihn raus ist. Ich habe es erst über Twitter mitbekommen, da haben sich einige fürchterlich darüber aufgeregt, wie schrecklich dieser Film noch wäre. Ach, jetzt mussten wir mal angucken und ja, schrecklich ist er, aber Schröder ist so, wie wir ihn kennen. Irgendwie. Der ist nichts Überraschendes. Der ist durch und durch weiter wie immer der Politiker, der jede Kritik an sich abprallen lässt, der irgendwie dann sagt, ja, ich habe doch gesagt, ich habe den Krieg doch verurteilt. Da müsste mich doch nicht jeden Tag drauf ansprechen. Ich habe es doch einmal gesagt. Das reicht doch. Der Film ist schon, naja, bezeichnend für die SPD, für Schröder. Warte mal, ich gucke mir mal meine Notizen an. Ach, er sagt am Anfang, dass die Debatte ihm gegenüber ungerecht wäre, als dann debattiert wurde, glaube ich, wegen Krieg und seine Rolle da, dass er das ungerecht findet.
Hat aber Höcke abgeschrieben.
Oh Gott, ja, das wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich, ja, er habe das getan, was er für vernünftig halte. Er wollte einen Beitrag leisten zur sicheren, bezahlbaren Rohstoffgas. Ja. Dann wurde er mal gefragt in der Doku, ob er denn Putin mal gefragt wird, warum er denn diesen Krieg überhaupt angefangen hat. Und dann meinte Schröder, es geht doch nicht um irgendwelche Märchen. Man muss doch man führt doch keine Verhandlungen über auf dieser Ebene. Also man ist doch keine, nicht nur moralische Frage. Er lässt jede Kritik, jedes kleinste bisschen, wo man ihn angreift, weicht er aus. Labert irgendwas daher. Als er auf die SPD angesprochen wurde, dass halt er da aus den Annalen der SPD rausgeschmissen wurde oder so, irgendwie sie irgendwie da, die SPD ihn quasi auch nicht mehr haben will, so richtig. Da ist er nicht ausfallend geworden, aber man merkte ihn schon, dass er das nicht so schön fand. Er wurde halt gefragt, ob er, dass er halt gerne aus der Parteigeschichte gestrichen werden soll. Seine Antwort: Ach, das sind armselige Gestalten. Und dann meinte er, das wird wahrscheinlich der Parteisekretär veranlasst haben. Das ist ein armer Wicht. Also, dieser Mensch ist, jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem persönlichen plaudern, ich habe mal mit einem SPD-Politiker gesprochen, einem jungen SPD-Politiker, der im Bundestag sitzt, und der sagte mir, wenn er auch Schröder gesehen hat im Bundestag, manchmal, man hat das Gefühl, der ist schon etwas senil geworden oder halt da oben nicht mehr ganz. Also auf mich macht er eigentlich noch einen recht fitten Eindruck für 80, alle Ehre, puh, der wirkt noch eigentlich recht fit, auch geistig, aber der, na, was soll man sich denken, wenn jemand kurz nach dem Kanzleramt direkt sofort nach drüben nach Russland geht und einen super bezahlten Job annimmt?
Da muss man denken, dass das ein russischer Agent ist.
Možno. Was možno? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber man kann von dem nichts mehr erwarten. Die Doku ist entlarvend. Ich fand sie, ja, sie war schon ein bisschen schmerzhaft zu gucken. Er geht dann nach China und wird dann da eingeladen und dann wird er auch gefragt, ja, warum fahren Sie da hin? Ja, bin ich halt eingeladen worden, ne? Und der wurde der Krieg auch angesprochen. Schröder hat da geredet, ja, wir müssen möglichst schnell Verhandlungen machen für Frieden und so. Ich habe das Gefühl, Schröder ist das in Deutschland, was Gorbatschow in Russland ist. Die Russen hassen ihn, den Gorbi, weil er ihnen ihr Reich kaputt gemacht hat, bla bla bla. Und wir Deutschen hassen Schröder, weil er uns an die Russen verkauft hat, weil er uns einen dermaßen Schlamassel eingebrockt hat, der uns so teuer zu stehen kommt und wo jetzt die SPD gerade noch versucht, es irgendwie von sich wegzuschieben und irgendwie nicht wahrhaben zu wollen. Oder bin ich dazu böse? Aber ich glaube, ich bin in der richtigen Runde, wo mir das keiner sagen würde. Ich wäre zu böse, ich würde wahrscheinlich noch zu
lieb. Nee, bist du nicht. Ich halte ihn für einen Agenten. Ich glaube nicht an Überzeugungstäter. Also, kann schon sein, dass er Überzeugungstäter ist. Also, aber es gibt so ein paar Gestalten, wie Dennis Rodman oder Steven Seagal, die werden einfach, also die sind sich für die größte Erniedrigung nicht so schade. Die machen einfach alles mit. Das kann nur Kompromat sein. Also keine Ahnung, was der Putin da gegen die in der Hand hat. Die machen alles. So, müssen sie anscheinend. Und Gerhard Schröder mittlerweile, also ich weiß nicht, das ist schon so blamabel, dass ich schon auch nicht mehr an Überzeugungstäterschaft glauben kann. Ich glaube, die Russen haben irgendwas gegen den.
Meinst du bei Schröder? Also da bin ich mir nicht sicher. Wenn er jetzt irgendwann mal ein Video mit Stegner oder Mitze nicht auftauchen würde, dann würde ich mich nicht überraschen. Ich glaube, Schröder ist, glaube ich, schon irgendwie Überzeugungstäter. Es ist irgendwie eine Mischung aus Altersstarrsinn und ich glaube, man muss vielleicht auch so ein bisschen aus seiner Biografie heraus verstehen. Er hat sich ja irgendwie also wirklich aus sehr prekären Verhältnissen hochgearbeitet zum Bundeskanzler und ich glaube, das macht dann schon auch ein gewisses Ego. Und dann kam eben dieser Posten bei Gazprom und andere Posten. Und ich glaube, er ist wahrscheinlich so ein Typ, der einfach sagt, das steht mir doch auch zu. Ich habe das doch alles aus eigener Kraft mich da hochgearbeitet.
Das ist ja nur die deutsche Seite. Ich will das Geld
nicht als Agent. Ich würde ihn nicht als Agent bezeichnen, sondern als Lobbyisten. Und ich glaube, dass er diesen Lobbyismus schon mit persönlicher Überzeugung betreibt. Aber vielleicht auch mittlerweile nicht nur mit Altersstarrsinn, sondern auch mit einer gewissen... Also er ist nicht mehr so agil darin, sondern eben so in seinem Denken auch so ein bisschen, jetzt nicht sagen verknöchert, das trifft es ja nicht, ne? Aber ich glaube, dass er vielleicht gedanklich auch in der Zeit stehen geblieben ist, wo es zum Beispiel die Ukraine noch gar nicht wirklich gab, sondern dass irgendwie mit Russland so ein schöner anti-amerikanischer slawischer Block war, in dem man hinfliegen konnte als deutscher Sozialdemokrat und immer gut empfangen worden ist. So. Und es hat sich vielleicht alles irgendwie bei ihm und bei anderen Menschen dieser Generation nicht durchgesetzt, dass das lange her ist, dass das damals schon in der Tendenz zwei verschiedene Gesellschaften sind und heute völlig verschiedene Gesellschaften. Und ich glaube, dafür ist zum einen gar kein Bewusstsein da und dann ist Schröder, glaube ich, auch, also ich glaube, gegen den brauchst du kein Kompromat. Diese Kumpel, diese Freundschaft mit Putin, diese Kumpanei und das ist dann, glaube ich, einfach so ein, ich will nicht sagen Männerbund, aber es ist halt einfach so ein Männerding zwischen denen, dass der eine dem anderen da jetzt nicht irgendwie in den Rücken fällt oder sich zu kritisch äußert, sondern halt gemeinsam versucht, an Dingen festzuhalten, die man doch eigentlich zur zum erfreulichen Gedeihen aller in der Vergangenheit mal angestoßen hat.
Ich hätte ein paar Gegenpunkte, aber müssen wir jetzt nicht ausführen. Markus, ich lade dich ein zu einem YouTube-Video, wo wir genau diese Frage, nur diese Frage nachgehen und dann bist du der Konter und ich bin der Pro-Argumententyp.
Also machen wir.
Ja, also lass mal jetzt weitermachen hier.
Macht mal weiter mit den Spekulationen, denn ich habe gerade so gedacht, dass Schröder, Kompromat, ja, halte ich für relativ abwegig, aber egal, wenn ich mich auf den Gedanken einlasse, dann ist mir egal. Also es wäre noch von irgendeiner Bedeutung, wenn Schröder nach 2022 irgendwas gesagt, gemacht, gedacht hätte, aber nee, er möchte einfach in Ruhe gelassen werden und bewundert werden. Als ja, wie sagte er so schön, ein Wicht, er sagte, ne, ist zu einem Wicht geworden, ein Wichtigtuer der deutschen Politik. Mal gespannt, was ihr da zu bieten habt.
Ja.
Zu bieten? Bei was?
Ja, bei den, Markus bei und Dimitri bei den Argumenten.
Mal gucken, bin auch gespannt, habe auch keine Ahnung.
Sind wir
mein allerbeliebtestes Video hat bis jetzt 29 Aufrufe.
Ah, da ist noch viel Luft nach oben. Thomas, du hast auch noch eine Ankündigung zu machen. Neben der Diskussion Pölking-Nabokov, reden über Schröder und seine Tentakel. Du machst demnächst auch ein Feature über die Slowakei, denn es ist eingetreten, was wir befürchtet hatten. Wir haben das neue Horror-Duo an der Spitze der Slowakei, Pellegrini-Fico. Ist amtlich, oder?
Ja, das ist geritzt. Die erste Wahl gefühlt war genauso überraschend wie die zweite. Obwohl, wie wir Christian kennen, unser Slowakei-Experte Christian Heidmann hat uns ja vor 2 Wochen schon erklärt, dass es nicht so unbedingt überraschend war, dass Pellegrini jetzt nicht den ersten Platz beim ersten Wahldurchgang hatte. Da war der Korczok etwas weiter vorne. Nochmal kurz zum Abholen. Slowakei, Präsidentschaftswahlen, Korczok und Pellegrini waren die Favoriten. Korczok ist pro-westlich. Pellegrini ist eher pro-russisch, könnte man vielleicht sagen. Er ist in der Regierung beteiligt. Er war der Parlamentspräsident, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er ist der Parteivorsitzende von Hlas und ist in der Koalition mit Smer, mit Fico, also ganz oben mit dabei. Und jetzt ist Pellegrini Präsident oder wird Präsident, ist er sicherlich noch nicht ernannt. Die Čaputova muss das noch abgeben. Der Slowakei ist als Präsident geworden und das ist, tja, was soll man da noch sagen? Ich sag einfach das, was mein Kumpel aus der Slowakei immer sagt, ne? Ludia sus prosti. Die Menschen sind dumm. Weil das wird sicherlich gar nicht gut werden für die Slowakei, weil die beiden eh schon gut können. Also Pellegrini und Fico und Paolo, mit dem ich gerade noch vorher geskypt habe, meinte, dass es jetzt vielleicht so ablaufen könnte, wenn Fico ein Gesetz will, ruft einfach bei Pellegrini an, hey, bist noch wach, kannst du mir eben unterschreiben. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber jetzt könnte in Kumpanei und alles einfach so durchlaufen. Die können den Staat für sich so umbauen, wie sie sich das wünschen. Das werden wir alles noch detaillierter und genauer in einem Feature besprechen, wenn Christian Heidmann dabei ist. Wir müssen den Termin noch ausbaldowern, aber dann geht das alles noch wesentlich mit mehr Expertise, als ich sie habe. Aber ich kann schon mal sagen, es ist fürchterlich. Ich versuche immer, das Positive im Negativen zu sehen, aber ich finde es nicht in dieser Stelle. Ich hoffe immer nur, dass Pellegrini und Fico in den Jahren, in denen sie jetzt noch an der Macht sind, nicht so viel Schaden in der Slowakei anrichten, dass er irreparabel wird. Wir müssen die nächsten Wochen, Monate abwarten, was da noch alles passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schlechtes Zeichen.
Ich glaube, das einzige Positive ist, dass es noch so ein kleines Land ist, oder? Slowakei. Dass es nicht Frankreich ist zum Beispiel.
Achso, ja. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich denke, dann wissen wir auch an die Menschen, die haben es jetzt auch nicht so toll. Mal gucken, es ist. Korczok hat wohl, wie ich gelesen habe, eine gute Rede gehalten, also er hat seine Niederlage eingestanden. Aber er hat auch betont, dass der Wahlkampf unfair lief, dass Lügen über ihn verbreitet wurden. Es wurde ja behauptet, der Wahlslogan, mit dem dadurch geworben wird von Pellegrini, war: Die Slowakei braucht Ruhe. Und ich habe mit Paolo, also mit meinem Kumpel aus der Slowakei, kurz vorher gesprochen und er meinte, ja, Frankreich braucht auch Ruhe. In Deutschland, alle Länder brauchen Ruhe. Also das ist jetzt kein Grund. Wir haben trotzdem die Bedrohung da direkt vor der Haustür. Also das ist, dass man quasi den Pellegrini, das ist der Friedenspräsident und Korczok ist der Kriegspräsident. Es wurde behauptet, wenn Korczok an die Macht kommt, dann schickt er slowakische Soldaten in die Ukraine. Als ob der Präsident der Slowakei Soldaten in die Ukraine schicken könnte. Der Präsident der Slowakei hat genauso viel Macht wie unser Präsident. Der kann gar nichts machen, der ist ein Grüß August. Also, und muss halt die Gesetze unterschreiben noch, aber das war's. Im Großen und Ganzen kann der nicht viel machen. Korczok hat aber trotzdem, wie ich mir mitbekommen habe, eine sehr gute Rede gehalten. Er hat es eingestanden, er hat dann auch den Einsatz gesagt, er wird es ihnen nicht vergessen, wie sie sie im Wahlkampf behandelt haben. Wo dann, weil manche Medien wohl diesen Satz rausgenommen haben. Ja, hier, Korczok, schlechter Verlierer. Auch wieder Blödsinn. Mit der anderen Freundin, die ich aus der Slowakei habe, die sagte, es ist mal gespannt jetzt, was bei den Europawahlen passiert. Die haben wir auch noch am 9. Juni, meine ich, oder ein paar, nee, die gehen über mehrere Tage im Juni. Mal sehen, wie sie da abstimmen. 1,2 Millionen, meine ich, haben für Korczok gestimmt. Also es gibt dann durchaus schon eine größere Wählergemeinschaft in der Slowakei, die sicherlich sehr unzufrieden ist mit dieser Wahl jetzt. Und mal sehen, wie das in ein paar Monaten, wenn dann die Europawahl ist, was da dann nochmal abgestimmt wird. Aber im Prinzip wirklich, wirklich sehr, sehr trauriger Tag für die Slowakei. Ich sehe gerade keine positiven Entwicklungen. Ich denke immer, bitte mach nicht alles kaputt, aber die USA hat doch 4 Jahre Trump überstanden, irgendwie, obwohl eigentlich doch nicht so gut. Und jetzt kommt er bald wieder. Trauriges Thema, sorry, aber.
Weimarer Republik hat auch mal Hitler 1 überstanden, für ein paar Jahre.
Ja?
Naja, bis er zum ersten Mal in Landsberg einsaß, ne?
Ach so, ja, da war sie noch ein bisschen wehrhaft. Aber es gab dann doch noch leider ein paar Leute bei Gericht, die den Hitler gar nicht so schlecht fanden. Und dann doch etwas kürzere Gerichtsurteile gefällt haben als
geplant. Ja, kann ich euch ganz kurz nach Frankreich entführen? Ich habe mitbekommen, dass Le Pen, Marine Le Pen,
heißt ja.
Marine wie heißt denn ihre Nichte? Das verwechsel ich immer. Marianne oder so, ne? Marine Le Pen, also die Haupt-Le Pen, Putin angeblich in den Rücken gefallen wäre, sich irgendwie distanziert hätte. War da was? Das mitbekommen?
Nein, Le Pen hat ganz klar erklärt, dass die französische Linie von Macron da auch richtig ist und dass Putin Verbrecher ist und das Ganze so nicht geht. Also ähnlich wie Meloni in Italien haben wir da die radikale Rechte mit einem sehr bemerkenswerten Erkenntnisprozess, ja.
Also war das eins, ja, danke für die 20 Millionen damals, aber jetzt mache ich mal alleine weiter, ja?
Das ist der Kredit zurückgezahlt, genau. Und
okay, gut.
Nee, das ist eine interessante Art von Pragmatismus und ich denke mir, dass wir den ja zum ersten Mal bei Giorgia Meloni gesehen haben. Mhm. Und sich da Le Pen jetzt letztlich eingereiht hat, denn du siehst, wie viel Boden Macron jetzt mit seiner sehr interessanten Neuausrichtung in Bezug auf Russland auch gemacht hat. Ja, seit seiner Ankündigung, wir dürfen nichts ausschließen, auch keine Bodentruppen und dieser ganzen Ambiguität, die er da jetzt strategisch aufgebaut hat, Und auch durchaus Respekt und Anerkennung, die ihm von vielen Seiten da entgegengebracht wurde für diese, ja, starke Position. Da muss man dann mitziehen von Seiten Le Pen zum Beispiel, weil das anscheinend Resonanz findet.
Ja.
Deshalb finde ich das auch in der Slowakei sehr interessant. Die Slowakei einerseits, okay, alleine, klein, muss sich also irgendwo immer anbinden. Klar, wenn du dann noch so einen Orban daneben hast, und so eine Peace in Polen, das war ja lange Zeit ein sehr, sehr mächtiger Block auch. Aber von der Stimmung her ist es interessant zu sehen, wie jetzt die Slowakei braucht Ruhe versus Westbindung, Wahlkampf scheitern kann. Und bei allem Respekt für Korczok und seine schöne Rede der Niederlage würde ich euch da bitten, auch mal genau zu analysieren, wo denn die Schwächen von Korczok lagen. Denn es gab, glaube ich, eine relativ hohe Wahlbeteiligung, das war bemerkenswert, und dann doch einen deutlichen Sieg von Pellegrini. Ja, und bei allem Verständnis für deine Emotionen, Thomas, und dieses Horrorszenario, was sich da in einem Land abzeichnet, was dir sehr, sehr am Herzen liegt, das wissen wir alle, seit deinem Slowakei-Feature hier auch, das auch jetzt genau zu analysieren, denn die Wahlen gehen ja weiter. Jetzt kommen die Europawahlen, nächstes Jahr wählen wir sogar schon wieder einen neuen Bundestag. Zwischendurch machen wir kurz einen Abstecher in den USA. Also, ja, wir leben in Zeiten dieser fortschreitenden Neuausrichtung. Ich darf schließen, meine Lieben, mit noch zwei kurzen Geschichten, zwei kurzen Strichen, die ich hier machen möchte. Denn in Russland haben wir in der letzten Woche, gestern, den Abgrund, wie ich finde, gesehen der möglichen Proteste, die es nie gegeben hat in Russland. Ihr erinnert euch alle noch an die Frauen der Mobilisierten und ihre Ritual der Blumenniederlegung. Wir haben sie hier, als sie eine gewisse Relevanz hatten, ein paar Mal besprochen. Die sind jetzt vom Blumenniederlegen abgekommen und haben den Marsch der leeren Kochtöpfe initiiert. Der war gestern. Und wenn ihr vom Marsch der leeren Kochtöpfe nichts gehört oder nichts gesehen habt, dann habt ihr den Spirit dieses Tages genau erfasst, denn ich habe ein Video dazu gesehen. Ja, es sollten die Kochtöpfe rausgeholt werden, es sollte auch auf Kochtöpfe geschlagen werden. Und ja, das gab es wohl schon mal. Da werden Erinnerungen wach, Demonstrationen in Chile, auch aus der Türkei kannte man das mal. Aber hier sagten die Frauen der Mobilisierten ihren Anhängerinnen, dass sie aus Sicherheitsgründen das zu Hause oder auf dem Balkon machen sollen. Und die Aufnahmen, die die Frauen selber davon ins Netz gestellt haben, mit verwischten Gesichtern, mit einsamen Balkonen in russischen Mikrorajons. Mir hat es das Herz gebrochen aufgrund seiner offenen Erbärmlichkeit und Ohnmacht. Wie sie einsam auf ihrem Balkon stehen und in den grauen Himmel ihre Töpfe schlagen. So depressiv möchte ich hier aber heute nicht ändern, denn ein Zitat. Skobov, habt ihr ihn gehört die Woche? Ihr habt ihn nicht gehört. Alexander Skobov. Alexander Skobov, mittlerweile schon, glaube ich, in seinen 70ern, war der letzte Sowjetdissident. Ja, die letzte Anklage wegen Anti-Sowjet-Propaganda Ende der 80er. Also erfahrener Dissident, mehrmals auch in Zwangspsychiatrie in der UdSSR. Er ist wieder in Haft. Ah, er ist wieder da, wo er immer darauf hingearbeitet hat. Er hat alles offen kritisiert, angefangen bei den Tschetschenienkriegen von Jelzin über Putin, und jetzt steht er wieder wegen irgendwie Extremismus, Kertschbrücke und Krokusanschlag, warum sie den Kreml nicht genommen haben, vor Gericht. Und er hat sich geäußert Als er abgeführt wurde, machte er ganz klar: Ruhm der Ukraine, Tod den russischen Invasoren und Tod dem Mörder Putin. Und vor Gericht sagte er: Ich werde für diesen Richter hier nicht aufstehen. Ich habe absolut keinen Respekt vor diesem Gericht. Es dient nicht dem Gesetz, sondern der Nazi-Diktatur von Wladimir Putin. Sie können mich auch jetzt schon wieder aus dem Saal entfernen lassen, denn ich sehe keinen Sinn in meiner weiteren Anwesenheit bei diesem Schmierentheater. Der einzige Sinn für mich hier zu sein bestand darin, dem Gericht ins Gesicht zu spucken. Und das habe ich bereits getan. Alexander Skobov. Mit großem Respekt vor dieser freien Stimme aus Russland. Und damit bedanke ich mich bei Dmitri Nabokov, Thomas Lörs und Markus Pölking für die erste volle große Watch seit Mitte März. Vielen Dank fürs Zuhören und verfolgt bitte unsere YouTube-Kanäle. Einerseits das Streitgespräch Pölking-Nabokov zu Gerhard Schröder und dann auch bald das Feature zur Slowakei mit Thomas Lörs und Christian Heidmann. Mein Name ist Stefan Schark. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Watch in einer Woche. Macht es gut. Bis dann.